Heilig. Hier soll es um die grundlegenden Fragen des Lebens gehen, woher wir kommen, was wir machen, was der Sinn des Ganzen ist und wohin wir letztlich gehen.
Mein Name ist Jürgen Klusmann. Ich biete systemische Beratung an für Konflikte und interkulturelle Sensibilisierung und mache Aufstellungen.
Willkommen zur zweiten Ausgabe von Heilig, meinem Podcast für bodenständige Spiritualität. Mein Name ist Jürgen Klusmann und ich bin euer Gastgeber. Diesmal ist mein Gesprächspartner Malte Nelles. Herzlich willkommen, Malte.
Dankeschön, danke für die Einladung, Jürgen.
Gerne. Malte, du bist eigentlich Politikwissenschaftler, so wie ich auch, aber du arbeitest als Psychotherapeut in Berlin und leitest gemeinsam mit deinem Vater Wilfried Nelles das Nelles-Institut in Nettersheim. Mit ihm habe ich auch die erste Ausgabe von Heilig bestritten und das war ziemlich spannend. Jetzt hoffe ich auf ein spannendes Gespräch mit dir. Du machst Aufstellungen, so wie ich auch, bist aber darüber hinaus Heilpraktiker für Psychotherapie und du bist Lehrdozent für Aufstellungen. Und wir sprechen miteinander, weil du ein Buch geschrieben hast mit dem schönen Titel Gottes Umzug ins Ich, eine Tiefenpsychologie des modernen Menschen. Ja, also das Buch hat mich eigentlich ziemlich erschüttert, weil ich eben eigentlich gedacht habe, du hast jetzt ein Buch geschrieben, das ich selber schon seit Jahren versuche, fertig zu bekommen, aber es irgendwie nicht hinkriege. Und jetzt frage ich mich, ob die Welt das eigentlich überhaupt noch braucht. Aber sprechen wir nicht über mich und dein und mein Buch, sondern über dein Buch. Da steht nämlich gleich am Anfang, dass wir im Spirituellen Gott verloren haben und kurz gesagt mit dem Sieg der Wissenschaft, und dazu gehört ja auch die Psychologie, haben wir die moralische Leitfigur aufgegeben, wie du sagst, und glauben nun an das Heilversprechen der Moderne, dass das Paradies auch im Diesseits zu erreichen ist. Allerdings müssen wir dafür einen Preis zahlen, nämlich wir sind nun selbst für unser Glück verantwortlich und müssen selbst Gott spielen. Bei dir heißt es eben sinngemäß, Gott ist in unser Ich umgezogen. Und was bedeutet das genau für dich und was hat das eigentlich für Folgen?
Naja, du hast interessanterweise, du hast gerade gesagt, dass das Paradies auch ins Diesseits umgezogen wäre. Was natürlich ein bisschen zeigt, es ist vielleicht sogar eine interessante freudsche Fehlleistung, dass du noch mit einem Fuß vielleicht auch in dem Jenseitsbild des Paradieses drin bist. So, in vielerlei Hinsicht ist es aber so, da wir natürlich nicht wissen, was kommt nach dem Leben. Ja, was bringt der Tod eigentlich mit? Und weil das tatsächlich sowas ist wie eine Grenze, wo wir auch mit unserer ganzen kollektiven wissenschaftlichen Intelligenz nicht hinreichen, ist es wiederum eine Grenze, vor der man steht und sagt, entweder du glaubst daran oder nicht. Auf einer anderen Ebene ist es so, dass dadurch, dass wir heute so strukturiert sind, dass wir in diesem Leben, also hier, heute hinschauen, wie kriegen wir das möglichst so hin, dass es uns gut geht, dass wir glücklich werden. Wir haben jetzt diese Fantasien auch, dass wir den Tod besiegen und uralt werden, so der sogenannte Transhumanismus.
Ja, furchtbare Vorstellung.
Ja, auf der einen Seite furchtbar, auf der anderen Seite sind es Sachen, die auch uralt sind. Also es gibt da viele mythische Vorläufer von. Ich sehe das oft so, dass wir so die Mythen, die es seit Menschheitsgedenken gibt, heute teilweise technologisch versuchen umzusetzen. Das ist auch sehr spannend, wenn man so ein bisschen tiefer auf die Triebkräfte guckt, die ein Stück dahinter sind. Für mich liegt diese Diagnose, die in diesem schnittigen Satz liegt, Gottes Umzug ins Ich, liegt im Grunde genommen in einer recht einfachen Erfahrung, der man sich allerdings nur bewusst wird, wenn man mal ein bisschen zurücktritt aus seinem Hier und Jetzt und sich von außen anschaut, wie zum Beispiel in einer Aufstellung. Und die liegt da drin, dass man sich das so vorstellen kann, in den Zeiten, wo der Mensch noch als Kind Gottes gelebt hat, auch in den Kulturen, wo das heute nach wie vor so ist, auch wenn die Religion ein Stück anders dann ist, wenn irgendwas schief läuft in deinem Leben, dann geht der natürliche Blick nach oben Und du fragst, Herr, was soll das? Bin ich auf dem richtigen Weg? Also der Ort, wo die wesentlichen Dinge in deinem Leben entschieden werden, ist außerhalb von dir.
Wir sind unmündig sozusagen.
Das Wesentliche wird woanders entschieden. Das bin nicht ich. Wenn wir so aber als zeitgenössische Menschen, wenn irgendwas schräg läuft, was geschieht? Wir gucken in den Spiegel und wissen, du, mein Lieber, hast es verbockt. Und wenn wir damit nicht weiterkommen, dann gehen wir vielleicht zum Therapeuten oder wir gehen in ein Aufstellungsseminar oder wir müssen an unserer Paarbeziehung arbeiten. Es ist sozusagen unser Job. Das heißt, diese Kraft, von wo aus das Leben entschieden wird, ist nicht mehr im Himmel oder außerhalb oder woanders, sondern die ist sozusagen umgezogen in, zum einen in unseren Kopf, weil wir darüber nachdenken müssen, aber auch ein Stück so in unser eigenes Herz. Wir müssen uns selber bekennen, wir müssen entscheiden, wir müssen handeln. Es liegt an uns, sich diesen großen Fragen zuzuwenden. Und damit ist überhaupt erst sowas wie eine psychologische oder eine tiefenpsychologische Perspektive aus dem im Grunde genommen etabliert, weil wenn die Mysterien des Lebens nicht mehr in Gottes unverfügbaren Wegen im Himmel liegen, sondern in mir selbst drin, dann kommt die Frage, was ist denn da? Wie finde ich was raus? Und damit hat sich zum Beispiel die ganze Tiefenpsychologie aus der Taufe gehoben, indem man dann anfängt zu sagen, jetzt gucken wir mal, was im Unbewussten los ist.
Das bedeutet ja auch eine totale Überforderung. Also das, so habe ich das Buch auch verstanden, dass du sagst, da liegt im Prinzip unser zeitliches oder zeitgemäßes psychologisches Problem, die totale Überforderung, weil wir jetzt eben sozusagen Gottmenschen sind. Und du beziehst dich ja auch ausdrücklich auf den christlichen Gott, weil er in seiner Genese mit Jesus Christus Mensch geworden sei und weil er eine zeitliche Richtung vorgegeben habe. Und dem stellst du jetzt auch zum Beispiel den islamischen Gott gegenüber, der vom Menschen eigentlich nichts anders verlangt, als sich an die Regeln zu halten und ansonsten, so wie der jüdische Gott, auch unsichtbar ist. Warum ist das insbesondere der christliche Gott? Andere religiöse Vorstellungen bleiben bei dir so ziemlich außen vor. Später erwähnst du zwar nochmal Buddha, aber in einem anderen Zusammenhang ist diese Zuspitzung nicht sehr christlich-zentristisch und möglicherweise auch zu einseitig. In meiner Vorstellung beginnt die Ablösung des Menschen von seinen natürlichen Wurzeln, auf die du ja auch später im Buch eingehst, sehr viel früher, nämlich mit seiner Sesshaftigkeit allerspätestens oder vielleicht schon sogar bereits mit der Beherrschung des Feuers. Und das hat ihn ja dann eigentlich erst vom Tier zum Menschen gemacht.
Das hat zwei Gründe, warum ich vor allem so in dieser Suche tatsächlich in unsere christlich-abendländische Kultur gegangen bin oder auch dort gelandet bin. Weil wenn man so ein Buch schreibt, es ist ein Stück offen. Also ich habe nicht vorher gewusst, wie sieht das aus. Der eine Grund ist ganz einfach der, dass ich finde, ich beginne einfach da, wo ich und wir hier jetzt sind. So, da weiß ich am meisten drüber und da bin ich drin. Der zweite Grund ist aber auch einer, der mit einer Einsicht zu tun hat, die so banal ist, dass fast niemand sich damit beschäftigt. So, und die hat mich quasi geradezu schockiert, als ich da wirklich drüber gestolpert bin. Und das liegt da drin, dass sich die moderne Welt, die Wissenschaft, die Technologie, die aus den Entwicklungen der Wissenschaft ja erst hervorgegangen ist, die Bewegung des Humanismus, diese ganzen Themen, diese ganze wahnsinnige heutige Welt mit wir haben Handys hier, PCs, die ist nicht irgendwo entstanden, sondern die hat sich aus der Kultur des christlichen Raumes, man fürchtet sich ja heute manchmal noch dieses schöne Wort eigentlich, Abendland zu sagen, weil man dann politisch vermieden ist, ich sag's trotzdem, die hat sich eben nicht irgendwo entwickelt, sondern in diesem Kulturraum. Und das Spannende ist, wenn man so ein bisschen zurückguckt, zum Beispiel ins Mittelalter, es gibt ein gutes Beispiel dafür. Die chinesische Kultur war ja in vielen Zeiten, was Technologie uns überlegen. Also wenn man sieht, was für Schiffe die gebaut haben, in den Zeiten, wo Vasco da Gama irgendwo in den Osten gesegelt ist, die Schiffe waren 4-5-mal so groß, sie waren viel besser. Die Chinesen hatten, ein schönes Beispiel dafür ist, die Chinesen hatten auch schon so nach unseren Zeitmessungen im tiefsten Mittelalter hatten schon das Schießpulver entdeckt. Was haben die damit gemacht?
Ja, auch Kriege geführt.
Eben nicht, das ist das Interessante. Die haben Feuerwerk, die haben das Schießpulver für Feuerwerk eingesetzt. Die haben eben, also irgendwann, die haben auch Kriege geführt, aber die wurden nicht mit Kanonen, die haben keine Kanonen entwickelt beispielsweise. Genauso diese riesigen Schiffe, die sie hatten, die völlig überlegen waren, so den Schiffen der europäischen Entdecker. Man hat damit viel gehandelt. Ja, man hat überall wurde Handel getrieben. Man hat aber nicht versucht, die ganze Welt zu beherrschen. So, man ist, und die Schiffe wären viel geeigneter gewesen, zum Beispiel ins heutige Amerika damit überzusiedeln oder vielleicht auch damit nach Europa zu kommen.
Ja, da gibt es doch eigentlich eine These sogar, dass die das eigentlich sogar als erste in Amerika gewesen sein sollen. Also ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern an genau den Kaiser zu welcher Zeit, aber das muss schon wohl auch lange vor Kolumbus gewesen sein. Aber das nur nebenbei, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Die native Bevölkerung kam ja mal ursprünglich aus Asien, so in Amerika. Wie auch immer, aber das, wo ich drauf hinaus will, das Interessante ist, es gab diese technologischen Möglichkeiten, es gab aber in der Kultur selbst scheinbar nicht diesen Trieb, ja, und diese Eigendynamik, dass sich das so entwickelt hätte, dass es darum geht, damit die ganze Welt zu erobern. Für mich war diese Entdeckung so, ich habe da sehr viel gelernt bei einem jungianischen Psychoanalytiker, Wolfgang Giegerich, der sich damit befasst hat und der gesagt hat, wir müssen dieses ganz nahe erstmal auf uns wirken lassen, dass sich das bei uns entwickelt hat. Und das ist für mich sehr interessant, dass die ganze, zum Beispiel der ganze Siegeszug der Technologie, der unsere ganze Lebenswelt verändert hat, dass wir es nicht nur als etwas betrachten müssen, was seelenlos ist und was man als Abkehr zum Beispiel von den christlichen Werten oder als Emanzipation aus dem Mittelalter betrachten muss, sondern vielleicht auch ein Stück in seiner Kontinuität sehen. Die moderne Welt, ein Resultat ist sozusagen, oder ich das mal diese Geschichte so erzählt habe, die natürlich völlig anders ist, wie sie ansonsten beispielsweise in der gängigen Geschichtswissenschaft erzählt wird, komme ich eben dahin und versuche es sozusagen als Fortsetzung, oder man könnte es fast sagen, das ist natürlich jetzt auch sehr sehr provokativ, diese Welt, in der wir heute leben, auch eine Art Vollendung vielleicht eines auch christlichen Mythos betrachten, weil wir müssen ja fragen, woher kommt diese unendliche Energie, mit der wir diese Welt in den letzten 1-2 Jahrhunderten so verändert haben, wie die Erdkugel noch nie von irgendeiner Spezies vorher verändert worden ist. Auch nicht von den Menschen. Es gab immer Formen von Gleichgewichten und da ist irgendwas vollkommen explodiert und hat sich unglaublich gewandelt. Und weil das im christlichen Äon und im christlichen Kulturraum sozusagen geschehen ist, so ausgehend von Europa, ist eine so der Perspektiven, der ich nachgehe, dass ich es mal in diesen Kontext setze. Und das ist natürlich fremd und eigen, aber das hat mich gleichzeitig unglaublich gepackt und interessiert, unser heutiges Dasein mal von unseren christlichen Wurzeln aus herzuleiten und es eben mal nicht als Abkehr davon zu betrachten. Und das habe ich so im ersten Teil dieses Buches gemacht.
Also mir fällt dazu ein, dass vielleicht ja auch noch eine Rolle spielen mag, die Achsenzeit, die sogenannte Achsenzeit, und zwar also 500, 300 bis 300 vor Christus etwa, wo sich in Asien und Europa ja so ganz unterschiedliche Entwicklungen vollzogen haben. Nämlich in Asien ist die Philosophie und Religion sind eher, ich sag das mal neudeutsch, hätte ich fast gesagt, ganzheitlich und auch eher friedlich orientiert. Und im europäischen Raum ist das der Hellenismus, der aber eben wissenschaftlich orientiert ist und auch expandierend orientiert ist, also kriegerisch angelegt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine dieser Wurzeln, die dann vielleicht auch zu dieser Rezeption im Christlichen geführt hat, dass die vor allen Dingen auch damit zusammenhängt.
Das ist auch ein Stück mein Hobby. Es ist allerdings, ich bin kein Historiker, ich bin auch kein Theologe.
Ja, das ist mein Hobby, da bin ich immer gerne dabei.
Deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig. Aber soweit mein Verständnis vom Christentum, soweit ich das halbwegs überblicke, liegt natürlich auch darin, dass das Christentum im Grunde genommen eine Art Mischung aus der jüdischen Religion mit im Grunde genommen dem hellenischen Geist war. Ja, also wir haben verdammt viel Platon, auch wenn der nicht aufgeführt ist in der Bibel, in der Weise, wie diese Religion entwickelt worden ist, wie sie dann auch gedacht worden ist, wie sie interpretiert worden ist. Das sind natürlich so letztlich die zwei Wurzeln unserer Kultur und Zivilisation, der europäischen Kultur. Natürlich ist das dort ganz klar mit drin. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem spannend, dass es auf der einen Seite den griechischen Logos gab und gibt. Und es heute noch so ist, dass bei vielen dieser Satz gilt, dass zum Beispiel die ganze Philosophiegeschichte nur eine Fußnote auf Platon wäre. Man muss sich das mal überlegen, 2600 Jahre her, und weiter daran abgearbeitet. Die griechischen Götter hingegen, die kennen wir auch, die sind spannend für uns und trotzdem religiös wurden die vom Monotheismus einfach gefressen. So. Ja. Die wurden einfach gefressen, so wie der Monotheismus auch in vielen anderen Regionen auf der Welt die paganen Gottheiten einfach gefressen hat, wo auch, es war auch Gewalt mit im Spiel und alles Mögliche so dabei, was auch natürlich dafür ein Stück für das spricht, für die Kraft, in Anführungsstrichen, dieses Gottes, der einfach dahin gegangen ist und beispielsweise die Götter einer Kultur, die einen unendlichen Sprung nach vorne gemacht hat, so, ja, die alten Griechen, wenn man sich das heute anguckt und man kann es immer noch lesen und ist beeindruckt von diesem lebendigen Geist, der irgendwo wahrscheinlich mehr oder weniger aus dem Nirgendwo da hineingesprungen ist und alles infiziert hat.
Naja, ich denke, der wird ja schon zum großen Teil auch aus dem Orient kommen. Also die Perser und die Ägypter haben ja auch einen enormen Einfluss gehabt auf die griechische Geisteswelt. Aber kommen wir vielleicht noch mal zu diesem Absoluten, also dem Monotheismus, der, wie du sagst, die alten Götter gekillt hat und sich durchgesetzt hat. Und wenn du also davon sprichst, dass Gott ins Ich umgezogen ist, das ist ja für dich sozusagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dein Buch, für dich der Ursprung der Neurose des Absoluten. Ja, und dem etwas zu entgegenzusetzen, da forderst du dann eine Psychotherapie, die eine echte Geisteswissenschaft ist und die auch geistes- und kulturgeschichtliche Entwicklungen einbeziehen muss. Und statt sich nur auf die Geschichte und insbesondere auf die frühkindliche Geschichte des Klienten zu beziehen, hältst du es für nötig, auch politische und kulturelle und soziale Entwicklungen zu berücksichtigen, weil der Mensch, wie du sagst, seelisch an der Kultur leidet. Psychologie soll demnach eine angewandte Geisteswissenschaft sein, die den Geist, das Bewusstsein und damit auch den Zeitgeist natürlich mit einbezieht. Mir leuchtet das sofort ein, aber warum der herkömmlichen Psychologie anscheinend nicht? Also warum ist es für dich und deinen Therapieansatz von Bedeutung und für die herkömmliche Psychologie eigentlich anscheinend nicht?
Man könnte jetzt große Referate halten. Ich versuch mal einfach zu beginnen mit so der ganz, ganz konventionellen klinischen Psychologie. Die hat natürlich ein Problem. Sie möchte wissenschaftlich sein. Und zwar in einem naturwissenschaftlichen Sinne. Was natürlich bedeutet, dass du etwas so Wuseliges und Komplexes wie unser inneres Leben, unser Handeln, unser Erleben, unser Denken, unser Fühlen, wo du genötigt bist, das runterzubrechen auf einzelne isolierte Faktoren. Es soll da oder daran liegen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe, wenn man mit einem solchen Wildwuchs wie einem Menschen zu tun hat. Man darf nicht vergessen, was in uns alles reinfließt von morgens bis abends und im Laufe unseres Lebens. Wieder hinaus. Und dadurch ist man bei dem zeitgenössischen psychotherapeutischen Mythos, so würde ich das mal bezeichnen, gelandet. Wir betrachten einen Klienten in erster Linie als Kind seiner Eltern. Du hast ein Problem und wir gucken, wo kommst du her, was ist passiert, was haben deine Eltern falsch gemacht. Und das ist die Geschichte, die wir erzählen. Und ich glaube, wir beide haben selber Kinder, ja, sind auch Väter. Und wissen, ja, das Potenzial, das ein oder andere, was wir falsch gemacht haben, zu finden, ist nicht gerade gering. Und schon hat man sowas wie einen Zusammenhang. Man nimmt sozusagen diesen ganzen Kosmos, den ein Mensch hat an Kräften, die auf sein Inneres und Äußeres wirken, und dampft das ein auf so etwas wie die Beziehung zu den Eltern. Ich möchte damit nicht in Abrede stellen, dass das was zutiefst Prägendes ist. So. Das ist keine Frage. Das, wo wir herkommen, entscheidet mit darüber, wer wir sind. Und auch, was wir werden können und welche Probleme wir entwickeln. Punkt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Perspektive auch nicht eine Wahrheit ist, die seit allen Zeiten so existierte, sondern eine ganz bestimmte, die im Kontext unserer Kultur Sinn macht. Wir erfahren uns als Individuen. Wenn man, es ist so ein schönes Beispiel vielleicht, wenn Island bei der Fußball-WM spielt und man sieht überall, die heißen alle Son mit Nachnamen oder bei den Frauen Dottir, wo schon mit drin ist der Sohn von Gustav, Gustavsson zum Beispiel, oder die Tochter von Gustav. Wer seine Eltern in dieser Nähe in sich trägt, muss sich auch nicht die ganze Zeit daran abarbeiten, um sich in seiner eigenen Individualität zu konstituieren. Das Schwierige ist, dass wir das kollektive Bewusstsein, in dem wir leben, also die Werte, auch die unausgegorenen Konflikte, die in unserer Kultur existieren, wir können die nicht gut von außen sehen, weil wir immer mit drin sind. Das ist so wie, wenn ich versuche, das bildlich jemandem nahezubringen, weil es ist eine schwierige Perspektive, dann frage ich immer, stell dir mal vor, du siehst einen Fisch in einem Aquarium. Und dieser Fisch hat Symptome. Was auch immer Fische für Symptome haben. So schwimmt mit dem Kopf gegen die Wand immer wieder. Aber sagen wir mal, aber man erlebt es, dass sie krank werden.
Ich habe noch nicht erlebt, aber okay.
Was würde man den Fisch fragen? Wie läuft es mit deinen Eltern? Oder wie läuft es mit den anderen? Nee, das Erste, wo wir von außen, wenn wir von außen drauf gucken würden, was wir sagen würden, was wir fragen würden, ist, wie ist die Qualität des Wassers? Wir würden uns interessieren für das Medium, in dem ihr lebt. So, bei uns gibt es auf der einen Seite, wenn wir das übertragen, auch diese ganz natürliche Qualität, nämlich wir können fragen, wie ist die Luft? Das ist so die natürliche Ebene. Das Wasser, in dem wir aber als geistige Wesen leben, als Wesen, die mit mehr oder minder Bewusstsein durch ihr Leben und die Welt gehen, ist der kollektive Geist, in dem wir leben. Unsere Kultur, die Ideen, die Perspektiven, mit denen wir von klein auf aufwachsen, die über unsere Eltern vermittelt werden, über die Institutionen wie die Schule, über Bücher, über Medien. Im Grunde genommen das geistige Wasser, in dem wir leben.
Aber ich glaube, dass wir uns eigentlich meistens überhaupt nicht darüber bewusst sind. Ne? Das ist doch genau der Punkt. Also das wäre auch oder ist in meinem Buchversuch sozusagen die Hauptthese, dass wir eigentlich in einem Wahn leben, dass wir ja natürliche oder dass wir einfach normale Lebewesen sind, aber völlig den Bezug zu der Realität verloren haben, dass wir Teil der Natur sind, dass wir ohne Natur auch nicht auskommen können, sondern dass wir im Prinzip in Straßen, Dörfern, Häusern leben, die teilweise Hunderte, manchmal sogar Tausende von Jahren alt sind. Und abgesehen davon auch uns solche Dinge wie die Zeit bestimmen, die wir auch erfunden haben und eben ja bestimmte Vorstellungen vom Leben und von Religion, von Politik, das sind alles unsere Vorstellungen und das ist aber fast ausschließlich unsere Welt und durch die Medien ist das ja noch viel stärker geworden. Also wir sind praktisch völlig in diesem geistigen Leben, das du ja schön beschrieben hast in deinem Buch, ausgeliefert. Aber wie gesagt, genau das, glaube ich, daran mangelt es, diesem Bewusstsein, dass wir da drin leben und nicht mehr eigentlich so wirklich unsere natürlichen Wurzeln am Auge haben.
Das ist die Welt, in der wir leben. Was mir als wichtig ist daran, man kann natürlich darüber nachdenken oder man kann versuchen, so zum Beispiel wie in einer Aufstellung ein paar Schritte zurückzugehen und mal dahin zu gucken und sagen, das ist ja interessant. Oder man kann, das war ja so in der Philosophie ein großer Versuch, so der dann viel gemacht worden ist, so bei Rousseau und vielen, dass man sich so eine Art Naturzustand vorstellt, also so ein bisschen so wie du das gerade geschrieben hast und schaut dann, was wäre, wenn wir in Anführungsstrichen bei der Natur blieben und daraus werden dann Gerechtigkeitsvorstellungen beispielsweise abgeleitet oder die beste Staatsform und Ähnliches. Ich bin eher ein Realist, so von der Weise, wie ich Sachen angucke und würde sagen, naja, wir sollten schon das ernst nehmen, was wir da entwickelt und gebaut haben, auch wenn es in vielerlei Hinsicht wahnsinnig ist und eben sehr unvernünftig. Wir meinen immer, wir Menschen, wir wären vernünftig. Die Griechen haben damit angefangen. Ja, und in der Neuzeit sozusagen die zeitgenössische Wissenschaft versucht das weiter durchzuziehen. Als Psychotherapeut würde ich große Fragezeichen hinter dieses Menschenbild machen und sagen, da klaffen Ideal und Wirklichkeit weit auseinander. Und meine Perspektive ist eigentlich die, dass ich sagen würde, auch unsere geistige Geschichte, die wir erlebt, durchlebt und entwickelt haben, ist nicht etwas, was man einfach ablegen kann, und damit wäre sie vorbei, weil sie unvernünftig wäre. Damit meine ich auch sowas wie, was ich eben sehen kann, die Strebungen, die Sehnsüchte, die seelischen Bewegungen, auch wo heutige Menschen zum Teil mit zu tun haben, sind in ihrem Wesen oftmals, obwohl niemand oder nur sehr wenige sich so bezeichnen würden, zumindest von so Patienten, wenn ich sie hier in Berlin habe, aus so einem postmodernen Kosmos, sind oft geprägt von einem tiefchristlichen Bewusstsein. Menschen wollen nach wie vor unschuldig sein. Es gibt ganz viele, in vielen auch zeitgenössischen, auch neurotischen Symptomatiken gibt es, wenn man tief hineingeht, so etwas wie eine tiefe Erlösungssehnsucht, was stark christlich geprägt ist. Ja, und das heißt, ich meine damit, dass wir, wenn wir da nah rangehen, dann kriegen wir erst ein Bewusstsein für diese Seelenkräfte, die uralt sind und die wirken, auch wenn sie uns nicht gefallen. So etwas wie seit einigen Jahren ist auf einmal das Eintreten für Frieden nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Es hat sich geopolitisch der Wind gewendet und auf einmal, wenn man jemand sagt, so ja, wir hatten da mal was, wir finden das eigentlich ganz gut mit dem Frieden, dann wird gesagt, Friedenskitsch zum Beispiel. Und man merkt, dass so etwas wie dieser alte Kriegsgott Mars oder bei den Römern oder Ares bei den Griechen nach wie vor das Bewusstsein infizieren kann. Und ich finde dieses, ich sage ein Stück, auch dieses Bewusstsein über so die Quellen unserer Kultur, das ist für mich auch was, was für mich zumindest auch Psychologie ausmachen sollte, wo ich mich mit befasse und was mich sehr interessiert.
Ja, ich finde das auch sehr spannend und sehr überzeugend. Deswegen hat mir auch dein Buch so gut gefallen und deswegen wollte ich auch dich haben für diesen Podcast. Ich komme nochmal auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Ich habe in deinem Buch das so verstanden, dass du auch einen wesentlichen Faktor für die Ursache der Neurosen des modernen Menschen in der Verengung der Ambivalenz im Leben siehst. Also es wird so, und das ist ja auch ein christliches Erbe, auf die Unterscheidung zwischen Gut und Böse sozusagen reduziert. Und damit ist ja auch so eine Heilserwartung oder verbunden. Und so wird also Gottes Umzug ins Ich praktisch noch absoluter, als es sowieso schon ist. Und du plädierst deswegen auch für einen therapeutischen Ansatz, der Gott dann wieder auch ausziehen lässt und dahin entlässt, wo er eben unverfügbar ist und nicht greifbar oder verstehbar für den Menschen ist. Und wir Menschen müssen aber mit unseren Unzulänglichkeiten eben leben und erkennen, dass wir endlich sind und Grenzen haben. Ich interpretiere dich jetzt mal. Was wir brauchen, so verstehe ich dich, ist eine Abkehr vom Absoluten zum Relativen, in der wir auch schon von manchen liebgewonnenen Fiktionen uns verabschieden müssen. Zum Beispiel, dass wir den Klimawandel aufhalten können. Oder dass wir durch Mediation oder Weisheiten des Ostens zu einer Art Übermensch werden. Oder dass die Seele unser wahres Selbst sei. Und auf die Politik bezogen, würde ich sagen, das heißt, wir müssen dann auch leider mit solchen Persönlichkeiten wie Donald Trump leben. Oder wie siehst du das? Der hat ja eine ziemliche narzisstische Persönlichkeitsstörung und die ist ja angeblich nicht heilbar.
Ich beginne mal damit, weil das ist natürlich auch ein, das sind ja Kampfbegriffe, absolut und relativ, Relativismus, dann, das ist auch, das sind viele Sachen, die verpönt sind. Ich würde ein bisschen, vielleicht ein bisschen attraktiveren Begriff mit reinbringen. Für mich eine Art von Heilung liegt für mich in einer wahrhaften Menschwerdung. Und Menschsein bedeutet für mich, so, und da kommen wir tatsächlich vielleicht zu dieser bodenständigen Spiritualität, von der du gesprochen hast. Menschsein bedeutet für mich die Einsicht, dass ich eben nicht Gott bin. So. Und dass es Dinge gibt, die großen Sachen des Lebens, wo mein Einfluss vollkommen begrenzt ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, gefragt worden zu sein, möchtest du zu diesen Eltern kommen, in diese Zeit geboren werden? Und damit ist schon im Grunde genommen so viel über mein Leben bestimmt und vorbestimmt. Das darf man sich nicht vergessen, ja. 100 Jahre davor, ein paar tausend Kilometer weiter.
Hättest du auch sein können, ja. Wünschst du dich denn manchmal in eine andere Zeit?
Ich sag mal so, es gibt Sachen, die man interessant findet oder wo man vielleicht auch, es gibt was, wo ich manchmal Menschen beneide. Ich habe am Wochenende ein Seminar in Prag gegeben, habe ich mit Paaren gearbeitet, es war ein Kurs zum Thema Beziehungen und ich frage die immer, wie sie sich kennengelernt haben, weil dann oft gerade bei Paaren, die lange zusammen sind, kann man so ein kleines bisschen wieder diesen Mythos der zwei spüren und die sehen das und dann hat man irgendwie, kriegt man die Leute in einen besseren Zustand auch, wenn man sich den bescheidenen Dingen im Hier und Jetzt danach zuwendet. So, und dann beispielsweise habe ich ein Paar gefragt, die waren fast 50 Jahre zusammen und haben dann erzählt von dieser und auch hinterm eisernen Vorhang, wo wir ja wenig drüber wissen, so in unserem westdeutschen Bewusstsein oft, und haben dann erzählt irgendwie von den 70ern, wie sie sich kennengelernt haben und es war wild, es war unglaublich sexy, es war frei. Da waren Sachen, wo ich manchmal denke, mein Gott, was für Spießer sind wir heute geworden, auch meine Generation, wo ich so kurz so ein Gefühl habe, sagt, oh, ich danke euch, das war so belebend, das zu hören. Was jetzt nicht heißt, dass ich mir wünschen würde, so zum Beispiel in die damalige Tschechoslowakei im Sowjetimperium zu kommen, so das nicht. Aber es gibt, ich glaube, jede Zeit hat ihre Größen, auch ihre Größe und das, wo man irgendwo so eine seelische Erhabenheit erfährt oder was ganz Wundervolles. Und jede Zeit hat Dinge, die abgründig sind. Und wenn eine Zeit, wenn es Zeiten gibt, wo nicht so furchtbar viel passiert, dann haben die Menschen Sicherheit, aber leiden an der Langeweile. Ja? Irgendwas ist immer. Und ich finde unterschiedliche Zeiten sehr interessant, aber ich kann auch bekennen, wenn mir jemand eine Zeitmaschine hinstellen würde, selbst wenn ich meine Familie mitnehmen darf, ich würde hierbleiben. So. Und weil ich auch vielleicht so viel bodenständige Spiritualität habe, dass ich sage, hier hat das Schicksal, wenn wir es Gott nennen mögen, mich hingesetzt und es ist mein Job, mich damit zu befassen und hier meine Antworten drauf zu finden durch so das eigene gelebte Leben.
Ja, da kommen wir jetzt so schon so in die Endphase unseres Gesprächs. Ich möchte noch eine Sache aufgreifen, die jetzt auch nochmal für mich wichtig ist, auch in Bezug auf den Namen dieses Podcasts, Heilig. Ich habe mich so ein bisschen immer gefragt, was ist denn für dich eigentlich heilig? Da kam irgendwie lange Zeit überhaupt nichts im Buch. Und dann ganz am Schluss, fast ganz am Ende, kommt eigentlich dann ganz klar für dich raus, heilig ist für dich die Liebe. Und da sprichst du dann auch tatsächlich davon, das ist die heilige Liebe. Für mich ist das auch das Leben. Woran glaubst du? Glaubst du an Gott?
Ja, danach kommt natürlich ein Satz mit Aber.
Ja, an der bodenständigen Spiritualität auf jeden Fall.
Ja, genau, das ist sozusagen das Aber, leitet die Erdverbindung ein. Ich glaube nicht an sozusagen einen Gott in einem faktischen Sinne, wie er so in den alten Geschichten, zum Beispiel in den biblischen Geschichten beschrieben wird. Ja, das ist, ich würde schon sagen, das ist, da ist viel Weisheit drin. Es ist aber auch jeweils Gott auf der Höhe der Zeit des jeweiligen Bewusstseins. So.
Und aber es gibt ja auch ganz neue, schöne Regeln von den Veganern und den Vegetariern. Das ist ja also derart in geworden. Ist ja fast schon moralisch verwerflich, wenn man heute Fleisch isst, mein Gott.
Deswegen würde es mir persönlich auch sehr schwer fallen, wenn ich sage, ich halte mich zum Beispiel an Ernährungsregeln, die vielleicht vor 3000 Jahren mal sinnvoll waren. Heute, wo man, weiß ich nicht, brauchen wir jetzt nicht im Näheren drauf eingehen, wo man Milch pasteurisiert zum Beispiel, aber nicht mehr so wirklich.
Da kommen wir wieder zum Absoluten, ne?
Ja, absolut. Im wahrsten Sinne des Wortes, jeder kocht sein eigenes Süppchen, was die kodifizierten Religionen angeht, aber auch was die unbewussten Religionen angeht. So, und jemand kann zum Beispiel in der Antifa und brutalster Veganer sein und inhaltlich ein bisschen unterschiedlich sein, aber in der Weise, wie er es macht, im Grunde genommen wie ein christlicher Missionar. Ja, im 18. Jahrhundert irgendwo in Afrika sich verhalten, so was seine Toleranz angeht beispielsweise. Carl Gustav Jung wurde dieselbe Frage mal gestellt in einem ganz bekannten BBC-Interview. Do you believe in God? Und dann hat er kurz gewartet, hat er gesagt, I don't have to believe. I know. Mit seinem Schweizer Akzent. Das ist ganz toll. Das kann man auch, findet man auf YouTube. Ich kann das nur den Hörern empfehlen. Das ist ein ganz, ganz tolles Interview. Ich meine, das war so zum Ende seines Lebens. Er kam sicherlich aus einem anderen, der hatte da sicherlich schon ein anderes Bewusstsein als ich, so wo ich das mit ein bisschen mehr Vorsicht sagen muss. Aber nein, für mich, ich kann so viel sagen. Wenn ich mir das Ganze angucke, dann finde ich, ist dieser alte, erhabene Begriff, den wir für dieses Ganze haben, nämlich Gott, für mich vollkommen angebracht. Auch intellektuell und nicht nur vom Herzen her. Das ist so der Blick auf das Ganze. Und wenn ich in die Nähe, sozusagen ins ganz kleine private Leben gehe und ich bin gerade in der Lebensphase, habe kleine Kinder, guck deinem kleinen Kind in die Augen. Und dann sagt mir, dass das nicht heilig wäre. Ja, was ist dann? Und das ist was, Aber das ist natürlich für mich so auch Gott als was ganz Nahes und Gott als sozusagen das Göttliche, als eine Art von vollkommen lebensnahe Erfahrung, mit der wir leben. Und nicht so sehr das Ding, wer hat denn jetzt den Richtigen? Ja, also die Frage, wer hat Recht? Ich meine, die ist sehr beliebt unter uns Menschen. Die ganze Geschichte ist geprägt davon, wer hat Recht und wer bekommt mehr. Also von diesen Kinderspielen und genau. Und die Verabsolutierung liegt eigentlich darin, ich habe total Recht und es gibt keinen Ausweg und sonst was. Und so sind wir Menschen auch. Wir sind Geistwesen, die scheinbar das durchleben müssen und was eben irgendwie so Trump zum Beispiel benannt, immer mal wieder so durch so Lektionen brauchen, um das mal wieder neu zu durchleben und uns dran zu erinnern. Das sind wir Menschen auch. Aber in der Hinsicht, so wie ich das eben beschrieben habe, ist Gott tatsächlich auch lebendig für mich und was absolut menschen- und lebensnahes. Aber das ist natürlich schon eine sehr moderne, auch persönliche Interpretation des Göttlichen.
Also im Koran heißt es, Gott ist dir so nah wie die Halsschlagader. Also so modern ist das gar nicht, glaube ich. Aber interessant, ich würde dir da auch zustimmen, Gott ist eigentlich auch nur ein Name, ein Wort und steht für etwas, was wir eigentlich nicht begreifen können, was eben unverfügbar ist, aber was aber auch uns so nah ist und wo wir eben keine Verfügungsgewalt haben. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Du hast eben auch nochmal vom Geist und unserem Bewusstsein gesprochen. Im Buch hast du auch ganz am Schluss, sprichst du davon, dass das eigentlich nichts ist, ein Nichts, dass man auch nicht habhaft werden kann. Also für mich wäre das auch göttlich. Man kann dem aber vielleicht nur dann habhaft werden, sagst du dann auch, so habe ich dich verstanden, durch Wahrnehmung und Sprache über die Phänomene. Und das ist ja auch der Ansatz der Aufstellungsarbeit und der phänomenologischen Psychologie, auf die ihr euch bezieht. Was ist das? Was steht da für dich nochmal aus deiner Sicht für dieses Nichts? Kannst du das noch irgendwie greifbarer machen? Ich habe das auch mit deinem Vater besprochen. Das Nichts ist so was, was sich ja so unserem westlichen und christlichen Denken komplett entzieht.
Diese Formulierung, wenn man zum Beispiel sagt, ich sage gerne, die Seele ist ein Nichts, das wirkt. Da liegt natürlich zweierlei drin. Das eine ist sozusagen im ersten Teil des Satzes stelle ich mich auf unser naturwissenschaftliches Weltbild. Leute haben beispielsweise nach der Seele gesucht. Ja, man guckt, man hat ja auch, Descartes hat noch gedacht, das wäre irgendwo eine Zirbeldrüse oder so. Wir finden irgendein kleines Ding und das schaltet die Maschine an. The ghost in the machine, so wie es hieß. Haben wir aber nicht. Trotzdem möchte sich keiner auch von uns heutigen naturwissenschaftlich geprägten Menschen seine Seele absprechen lassen. Selbst ein Hardcore-Naturwissenschaftler oder empirischer Psychologe wäre getroffen, wenn man sagt, dein Werk hat keine Seele. Ja, das heißt, es ist wichtig, das zu betrachten. Es ist auf der einen Seite nicht etwas, was dahinter ist, was wir finden und identifizieren können, so in unserem naturwissenschaftlich-kausalen Sinne. Und auf der anderen Seite ist es uns das Allernächste. Wir sind von seelischen Regungen durchlebt. Unsere Kultur ist lebendig, es neue Ideen, neue Bilder in einem durch. Es ist sozusagen pures geistiges Leben, was außerhalb von uns stattfindet in unserer Kultur und was innerhalb von uns stattfindet in unserem Geist oder in unserer Seele. Und für mich eine phänomenologische Perspektive liegt da drin, diese Phänomene sprechen zu lassen. Also nicht zu gucken, was ist dahinter. Ja, wir substantivieren immer und sagen, deine Seele wollte die Depression oder irgendwie sowas und kommen immer sozusagen mit dieser dinglichen Beschreibung da rein. sondern dass wir tatsächlich uns, und das ist natürlich eine, auch eine, ich sag, ein psychologischer Angang des Ganzen, dass man sich mal ein Stück hinsetzt und in diesem Ich, was immer will, und wir müssen sozusagen, wir fangen an, uns mit was an uns zu beschäftigen und haben aber schon den Willen zur Veränderung, der bestimmt das ganze Projekt, um das es geht. Es ist klar, wenn ich depressiv bin, beginne ich eigentlich damit, wie werde ich es los? Und das Interessante ist eher zu gucken, was ist, wenn ich ein Stück mich mal dem öffne, wenn ich es wirklich, es ist nun mal jetzt da, da ist ein Gast im Sinne einer solchen Symptomatik in mich eingezogen, der ist hier, das hat was mit mir zu tun. Das ist nicht nur was vollkommen Fremdes und Falsches, sondern es ist jetzt hier. Und wenn man da ein bisschen feiner rangeht und nimmt das wahr und guckt, was, wer ist das gerade hier? Was ist das für eine Qualität? Und oft, das ist eben die Erfahrung, ist dieses, ich sag, diese Bescheidung des Ichs, dieses mal nicht direkt rangehen und alles umschmeißen wollen, sondern sich auf die Phänomene des Lebens wirklich einzulassen. Jetzt ärgere ich dich kurz, sich auf das politische Phänomen Donald Trump sozusagen einzulassen oder vielleicht auch sozusagen sein Herz dahin zu öffnen, sagen, ah, ja, das ist unsere Zeit. Genau diesen Typen, der ist hier, der hat sich durchgesetzt, ja, das darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht nur von außen gekommen, sondern der hat sich durchgesetzt, ist gewählt worden. Aha, das ist interessant. Was erzählt eigentlich, was erzählt der kollektive Geist, in dem wir leben? Was erzählt er damit über sich? So, und das ist so ein Stück, wie man eben, und das kommt natürlich auch stark aus der psychologischen Arbeit, weil man, wenn man es mit solchen Symptomen zu tun hat, dann ist das Kennzeichen davon immer, dass sie stärker als unser Ich und unser Willen sind. Und das ist so, so der sozusagen die Grundbewegung oder der Versuch, im Grunde genommen aus dem Ich ein Stück auszuziehen und wieder dieses Größere in sein eigenes Sprechen zu entlassen und dann wieder natürlich in einem zweiten Schritt zu gucken, was passiert da mit mir oder wie antworte ich da drauf. Da kommt wieder so dass die Subjektivität dann mit ins Spiel.
Ja, ein chinesisches Sprichwort sagt ja, deine Feinde sind deine größten und besten Lehrmeister. Das bezieht sich jetzt mal auf Donald Trump. Ich danke dir, Malte.
Du arbeitest weiter dran.
Man kann sich gut an ihm abarbeiten. Sehr, sehr
ja,
gut.
Ja, ja. Aus, wie gesagt, man könnte in der Aufstellung könnte man sagen, danke für die Selbsterfahrung. Und dann gibt es eine Verneigung. Und ich sage jetzt, wenn man ist ein bisschen, wenn man wirklich dahin wo es unangenehm für einen wird. Da wird es eigentlich interessant. Das liegt ja wirklich in dem Sprichwort. Ja.
Malte, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ja, ich bin gespannt auf die Resonanzen unserer Zuhörer, wenn es dann veröffentlicht wird.
Ja, war sehr spannend.
Vielen Dank dir.
Dankeschön.